SRF 3.
Die Überraschung des Tages.
Ich kann bestätigen, dass die Sammlung Gurlitt testamentarisch dem Kunstmuseum Bern vermacht worden ist.
Sagt der Stiftungsratspräsident des Museums. Wir fragen, wie groß die Freude über die milliardenschwere Kunstsammlung in Bern ist. Erfolg in der Ukraine-Krise. Bundespräsident Didier Burkhalter hat Präsident Putin offenbar Eingeständnisse abgerungen. Erleichterung bei den Apothekern. Der Nationalrat räumt ihnen im hart umkämpften Medikamentenmarkt mehr Rechte ein. Etwas besseres Wetter in Sicht. In der Nacht regnet es noch stellenweise. Morgen wird es dann wieder zeitweise sonnig. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Der Kunstsammler Cornelius Gurlitt, der gestern verstorben ist, hat ein Testament hinterlassen. Natürlich rätselte die ganze Kunstwelt, wem er denn seine millionenschwere Bildersammlung vermacht hat. Heute gab es Gerüchte, vor 2 Stunden die Bestätigung, Cornelius Gurlitt vermacht seine Schätze dem Kunstmuseum Bern. Michael Sali.
Das Kunstmuseum Bern spricht von einem Geschenk aus heiterem Himmel. Stiftungsratspräsident Thomas Schäublin.
Ich muss gestehen, dass ich nicht daran gedacht hätte, nicht im Traum und auch nicht im Wachzustand, dass dieses mir in meinen Lebzeiten noch widerfahren würde oder dem Kunstmuseum Bern. Dies umso mehr, als zwischen dem Kunstmuseum Bern und Herrn Gurlitt keinerlei Beziehungen bestanden.
Rund 1400 Bilder, darunter Meisterwerke von Picasso, Monet, Chagall und so weiter, hat der kauzige Kunstsammler den Bernern hinterlassen. Dies geht aus dem Testament hervor, welches das Museum heute Nachmittag einsehen konnte.
Wir haben gewisse Sicherheiten haben wollen und uns wurde die Kopie des Testaments zugestellt.
Kunstsammler Gurlitt lebte vollständig zurückgezogen, hat all die Werke einst von seinem Vater geerbt und diese während Jahrzehnten in seinem Münchner Apartment aufbewahrt. Per Zufall wurde der Kunstschatz vor 4 Jahren entdeckt bei einer Hausdurchsuchung Gurlitts, die aus anderen Gründen stattfand. Bei einigen 100 Bildern soll es sich um Raubkunst handeln, um Werke also, welche die Nazis während ihrer Herrschaft den eigentlichen Besitzern entwendet haben. Diese ihren rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben, wird auch eine Aufgabe sein der neuen Besitzerin.
Herr Gurlitt hat ja bereits einen Prozess eingeleitet, in dem lückenlos die Provenienzfrage gestellt wird für alle die Werke, wo Zweifel bestehen.
Ein tolles Geschenk, aber auch eines mit einer erheblichen Verantwortung und einer Fülle von ungelösten Problemen.
Michael Sali. Soweit die überraschenden News aus der Kunstwelt. Wir stellen dazu gleich ein paar Fragen. Zum Beispiel, warum wohl hat der Kunstsammler Gurlitt seine umfassende Sammlung ausgerechnet Bern vermacht? Zuerst schalten wir jetzt aber in die Inlandredaktion. Das Rennen um den Krippenkauf ist weiter offen. Das zeigt die neueste SRG-Umfrage zu den Abstimmungsvorlagen vom 18. Mai. Und auch bei der pädophilen Initiative könnte es spannender werden als erwartet. Die Einzelheiten von Raphael von Matt.
Eine Flugzeuglänge voraus sind aktuell die Krippengegner. 51% der Befragten sind gegen die Kampfjets. Hingegen wollen 44% den Krippen kaufen. Wer am Abstimmungssonntag gewinnt, könne man aber noch nicht sagen, betont GFS-Forschungsleiter Claude Longchamp.
Eindeutige Verhältnisse zu Ungunsten des Krippen oder ein eindeutiger Trend zugunsten des Krippen lässt sich aus den Umfragen nicht herauslesen. Das wird in den letzten 10 Tagen entschieden.
Im Vergleich zur ersten Umfrage vor einem Monat sprechen sich CVP- und FDP-Wähler jetzt mehrheitlich für den Krippen aus, ebenso die SVP-Wähler. SP-Wähler dagegen sind klar gegen den Krippen. Aber im Gegensatz zu früheren Militärvorlagen stehen diesmal parteiungebundene Stimmbürger und solche mit höheren Einkommen den Kampfjets auffällig kritisch gegenüber. Vor gut 20 Jahren wurde zum letzten Mal über Kampfjets abgestimmt. Dabei wurde die Abstimmung über den FA-18 zu einer Frage für oder gegen die Armee stilisiert. Als ähnlich schicksalshaft wird die Krippenabstimmung nicht empfunden. Dieses Mal steht gemäß Politologe Longchamp ein anderes Argument im Zentrum.
Es geht in erster Linie, nicht alleine, aber in erster Linie ums Geld.
Bemerkenswert an den jüngsten Umfrageresultaten ist eine Verschiebung bei der Pädophilie-Initiative. Die Initiative, die ein pauschales Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen bei Sexualdelikten verlangt, hat deutlich an Zustimmung verloren. Denn mehr Leute seien darauf aufmerksam geworden, dass das Parlament bereits ein Tätigkeitsverbot für Pädophile beschlossen hat.
Zwischenzeitlich hat ein Teil der Bevölkerung gesehen, dass man mit anderen Regeln auch zu einem ähnlichen Ziel kommen kann. Andere haben eine klare Präferenz für die Initiative. Deshalb haben wir nicht eine Veränderung der Mehrheiten. Es sind immer noch Mehrheiten für diese Initiative. Aber wir haben 15% Meinungswandel in einem Monat. Das ist erheblich.
Momentan sagen 59% Ja zur pädophilen Initiative. Die Gegner haben aber aufgeholt.
Raphael von Matt und jetzt auf die Straße. In der Region Bern Vorsicht auf der A1 Richtung Bern in der Höhe Kirchberg. Gefahr durch ein Holzstück auf der Fahrbahn. Und wir kommen noch einmal zurück zu den Abstimmungen. Am 18. Mai geht es ja nicht nur um den Grippen- und die Pädophileninitiative. Es geht auch um Hausarztmedizin und es geht um die Mindestlohninitiative des Gewerkschaftsbundes. Sie dürfte an der Urne keine Chance haben. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Karin Britsch.
Gemäß der GfS-Umfrage sagen nur 30% der Befragten Ja zum Volksbegehren, das einen Mindestlohn von 22 Franken in der Stunde einführen will. Sehr gut sieht es hingegen für die Hausarztmedizinvorlage aus. 71% geben an, sie wollen die medizinische Grundversorgung fördern. Für diese zweite SRG-Abstimmungsfrage hat das Forschungsinstitut GFS Bern 1400 repräsentativ ausgewählte Stimmberechtigte befragt. Die Fehlerquote liegt bei 3%. Der russische Präsident Putin hat die prorussischen Separatisten aufgefordert, die umstrittene Volksabstimmung in der Ostukraine zu verschieben. Das gestand Putin Bundespräsident Didier Burkhalter zu, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldet. Burkhalter ist der derzeitige Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Bei dieser Abstimmung geht es um die Unabhängigkeit der Ostukraine. Putin erklärte weiter, Russland habe seine Truppen von der Grenze zur Ukraine zurückgezogen. Als Gegenleistung fordert Putin im Gespräch mit Burkhalter die Entwaffnung extremistischer, regierungstreuer Gruppierungen in der Ukraine. Im Nordosten Nigerias sind bei einem neuen Angriff der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram über 200 Menschen getötet worden. Darunter sind nach Angaben lokaler Politiker auch 16 Polizisten. Erst gestern hatte Boko Haram erneut mindestens 8 Mädchen entführt, nachdem sich die Terrorgruppe vor einigen Tagen zur Entführung von mehr als 200 Schülerinnen bekannt hatte. Diese waren im April verschleppt worden. Der Bundesrat darf künftig Maßnahmen zur Reduktion von Antibiotikaresistenzen ergreifen. Zum Beispiel kann er bestimmte Wirkstoffe verbieten, sollte dies nötig sein. Das hat der Nationalrat beschlossen. Eine Datenbank über Antibiotikaresistenzen lehnte er aber knapp ab. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.415 Punkten plus 0,2%. Der Dow Jones Index steigt um 0,1%. Der Euro wird zu 1.2185 gehandelt und der Dollar zu 87,53 Rappen.
Info 3 Abend.
Und wir gehen noch einmal ganz kurz auf die Straße in der Region Zürich auf der A3 Richtung Chur. Zwischen Thalwil und Horgen gibt es einen Stau nach einem Unfall. Das Berner Kunstmuseum ist heute um hunderte wertvolle Bilder reicher geworden und ist nicht weniger überrascht über die Schenkung als die verblüffte Öffentlichkeit. Wenn die Erben keine Einwände haben, dann wird die Kunstsammlung Gurlitt also ins Kunstmuseum Bern kommen. Frage an Kasper Selg in Berlin. Was meinen Sie, warum macht Gurlitt seine Sammlung einem Schweizer Museum und nicht einem deutschen?
Vermutlich aus Empörung, aus Wut über die Beschlagnahme seiner Bilder vor 2 Jahren, über die willkürliche Behandlung, die er da erfahren hat aus seiner Sicht. Man hat ihm, hat er selber gesagt, das weggenommen, was sein Leben ausmachte. Und zwar muss man sagen, mit einer juristisch in der Tat mehr als zweifelhaften Begründung wurde damals beschlagnahmt. Er war zivilrechtlich ohne jede Frage der rechtmäßige Eigentümer der Gemälde. Die Untersuchung gegen ihn, die damals lief, drehte sich um Steuerhinterziehung. Das hatte damit mit diesen Gemälden direkt eigentlich gar nichts zu tun. Das alles empfand Gurlitt als Zumutung, als Behördenwillkür. Und das dürfte sein Motiv gewesen sein, die Sammlung ins Ausland zu geben. Also Wut über die deutschen Behörden.
Seit geraumer Zeit wird über den möglichen Wert der Sammlung spekuliert. Ich glaube, ich habe mich vorhin versprochen und von einer milliardenschweren Sammlung gesprochen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Ein bisschen übertrieben. Man kann es auch gar nicht sagen. Dazu müsste man erst mal jedes einzelne Gemälde schätzen. Das ist nicht so ganz einfach bei 1280 Stück. Die Angaben, die man da hört, sind in der Tat sehr verschieden. Man liest von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag bis hinein in die dreistelligen Millionenbeträge. Aber das muss alles erstmal genau erhoben und geschätzt werden.
Das Kunstmuseum Bern erhält aber nicht alle Bilder. Da gibt es ja noch Vorbehalte.
Ja, Gurlitt hat sich in einer Vereinbarung mit den Behörden im März einverstanden erklärt, den ganzen Bestand auf Nazi-Raubkunst untersuchen zu lassen, also Bilder zurückzugeben, die Nazi-Opfern gestohlen worden waren. Und in dieser Vereinbarung soll auch drinstehen, dass das alles auch für die Erben der Sammlung zu gelten habe. Das würde heißen, die rund 500 von insgesamt fast 1300 Werken, bei denen ein Verdacht auf Raubkunst besteht, blieben erstmal noch in München. Man kann aber nicht annehmen, dass das am Schluss effektiv 500 Gemälde sein werden, die an frühere Eigentümer abgegeben werden. Der Anwalt Gurlitz geht von einer sehr viel geringeren Zahl aus. Er spricht von vielleicht 50 bis 70 Werken, die da wegfallen werden. Das weiß man jetzt einfach noch nicht. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt. Man weiß bisher nur über dieses eine Testament. Ob er allenfalls noch spätere Testamente hinterlassen hat in den letzten Tagen oder ob dieses Testament von den übrigen möglichen Erben noch angefochten wird, das wissen wir einfach noch nicht. Also da steht noch ein gewisser Vorbehalt über dem ganzen Vermächtnis an Bern.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Kasper Selk aus Berlin.
Info 3 Abend.
Ärzte und Apotheker hatten sich in den letzten Wochen einen erbitterten Streit geliefert. Hintergrund war das Heilmittelgesetz, das der Nationalrat heute den ganzen Tag diskutiert und das den Apotheken mehr Kompetenzen geben möchte auf Kosten der Ärzte. Elisabeth Pestalozzi im Bundeshaus. Und jetzt, wer ist Tagessieger, die Apotheker?
Ja, in einem Punkt sind sicher die Apotheker die Gewinner des Tages. Künftig sollen nämlich Apotheker gewisse rezeptpflichtige Medikamente abgeben können, ohne eine Verschreibung vom Arzt oder von der Ärztin. Der Patient kann also wählen, wo er sein Medikament holt und ob er vorher noch zum Arzt geht oder nicht. Die Apotheken hoffen auf eine neue Einnahmequelle. Die Ärzteschaft hat sich im Vorfeld heftig dagegen gewehrt. Sie sagt, das schadet der Qualität, gefährde die Patienten. Apotheker könnten keine Diagnosen machen. Dahinter muss man aber wohl sagen, steckt sicher auch die Angst ums Geld. Immerhin verdienen Ärzte, die selber Medikamente abgeben, bis zu einem Drittel ihrer Einkünfte mit solchen Verkäufen.
Und jetzt sind die Ärzte sauer, sie sind die großen Verlierer.
Ja, bei diesem Punkt sind sie sicher die großen Verlierer. Sonst würde ich sagen, sind sie heute mit einem blauen Auge davongekommen. Vor allem sind sie extrem froh, dass sie nicht für jedes, auch nicht rezeptpflichtige Medikament, also für Aspirin oder Imodium, ein Rezept ausstellen müssen. Das nämlich wollten die Apotheker auch. Die Ärzte hatten Angst, sie müssten dann 22 Millionen mehr Rezepte ausstellen, was sie bis zu 150 Millionen Franken gekostet hätte. Aber das alles wollte der Nationalrat nicht, weil zu aufwendig und zu umständlich. Er einigte sich auf einen Kompromiss, dass Ärzte für rezeptpflichtige Medikamente, die sie auch selber abgeben, auch ein Rezept ausstellen müssen. Etwas, das sie eigentlich heute schon sollen und ihnen deshalb auch nicht besonders wehtut.
Und das heißt, das Referendum, mit dem die Ärztevereinigung FMH schon länger gedroht hat, das ist vom Tisch.
Ja, der Präsident der FMH sagte mir vorhin, das Referendum sei heute in die Ferne gerückt. Es komme aber natürlich schon darauf an, was der Ständerat dann noch aus der Vorlage macht. Und dort wird die Ärzteschaft ganz sicher probieren, den Apothekern ihre neuen Einnahmequellen wieder wegzunehmen.
Besten Dank, das war Elisabeth Pestalozzi aus dem Bundeshaus. Und das war Info 3. Das Gesamtkunstwerk gibt's auch online unter srf.ch zum Nachhören. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.